So, ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo von meiner Seite. Ich bin der Daniel aus der Freien Baptistengemeinde Nürnberg. Für einige eine große Überraschung, dass ich hier stehe. Wir haben es nicht verraten. Und haben heute schon verschiedene Sachen gehört heute Morgen. Ja? Wir haben in Liedern von... eine kurze Frage. Die Powerwand, geht die an oder muss ich hier irgendwas drücken noch? Ah ja, super. Prima. Wir haben in Liedern... was gesungen, da kam auch zum Beispiel Freude vor, Lebensfreude. Wir haben die Bibellese gehört aus Hiob 3, die sah ganz anders aus, da war nichts von Lebensfreude zu lesen. Und so kann das Leben ganz unterschiedlich aussehen. Und wir werden heute reinschauen in die Gefühlswelt mal vom Hiob, gucken, was ihm passiert ist und auch wie Gott spricht. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit Spricht Gott im Leid. Und das kann uns treffen, das kann euch treffen. Vielleicht steckt ihr genau in so einer Situation. Vielleicht kennt ihr jemanden in so einer Situation. Oder vielleicht lasst ihr euch heute ausrüsten für mindestens ein kleines Stückchen, wenn ihr oder Bekannte um euch herum mal in so eine Situation kommen. Ja, wie hat der hier sich gefühlt? Wir hatten das im Kapitel 3 gelesen. Ich nehme nur einige Auszüge. Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Also er war in so einer Krise, dass er sagt, Gott, du hast mit meiner Geburt hast du einen Fehler gemacht. Er spricht von Regenwolken, von Verfinsterungen, von Dunkelheit, von Mühsal, von Verbitterung, auf den Tod warten. Er spricht von sich als dem Mann, dem sein Weg verborgen ist und den Gott von allen Seiten eingeschlossen hat. Von Seufzen, von Schreien, von Schrecken, von keine Ruhe, keinen Frieden und von einem Toben. Und die Frage ist, was sagt man da? Was würden wir uns sagen? Was würden wir anderen sagen in so einer Situation? Würden wir sagen, ja, Kopf hoch, wird schon wieder? Oder würden wir sagen, so eine Formel, alles dient zu deinem Besten und sei fröhlich? Was war denn dem Hiob genau passiert? Wir schauen rein. Da kamen mehrere Hiobsboten zum Hiob, mehrere, da kommt das Wort her, mehrere Leute, die ihm berichtet haben, seine Rinder, seine Eselinnen sind geraubt, seine Knechte sind erschlagen, seine Schafe und Knechte sind verbrannt, seine Kamele wurden geraubt, die Knechte wurden erschlagen und seine Söhne und Töchter sind verschüttet und auch tot. Und dann hat er auch noch die Geschwüre gehabt von der Fußsohle bis zum Scheitel. Dann ging es an seine Gesundheit. Und aus diesem Hintergrund heraus schreibt er dieses dritte Kapitel, was wir eben gelesen haben. Und es gibt noch eine Vorgeschichte, auf die gehen wir heute nicht ein, sondern schlüpfen rein in die Situation Hiobs. Er erlebt genau das. Er verflucht seine Geburt. Und dann kommt ein längeres Gespräch, einige Stunden mit verschiedenen Freunden, die... ja, ihn nicht aufbauen, sondern eher ihn noch schuldig sprechen. Und dann antwortet der Herr dem Hiob, Hiob 38, 39, das ist der Schwerpunkt heute, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, und allein diesen Satz finde ich schon sehr beeindruckend, weil Gott spricht überhaupt, ja, der Herr, der Ewige, der Unwandelbare, er ist nicht irgendwo anonym, ganz weit weg, dem Hiob, ganz persönlich, ganz individuell, aus dem Sturm, ja, nicht nur, wenn alles gut ist, Sonnenschein, blauer Himmel, dann preist den Herrn, sondern aus dem Sturm spricht der Hiob, aus den Stürmen des Lebens. Und das schauen wir uns heute an. Es gibt da noch ein Ende Hiobs, es geht da noch weiter, aber wir schauen uns heute sechs Aspekte an, wie Gott antwortet. Ich lese mal 38, Vers 1 vor. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Da sagt der Hiob hatte viel gesagt, die Freunde hatten viel gesagt und dann sagt er, hey, okay Hiob, hör mal zu, ich stell dir verschiedene Fragen und wir sehen, was Gott auch mit den Fragen beabsichtigt. Deswegen habe ich es heute so gegliedert, erstmal uns in den Hiob hineinzuversetzen, das war die Einleitung. Dann schauen wir uns sechs Auszüge an aus Gottes Reden aus dem Sturm. Drei zur Natur, zur unbelebten Materie. Drei zur Tierwelt. Und dann noch ein Schluss. Und wir gehen die sechs Punkte nach und nach durch. Und das sind einige Auszüge aus diesen zwei Kapiteln. Da steckt noch viel mehr drin. Vielleicht kommen wir ein anderes Mal dazu. Oder ihr lest es selber nach. Es fängt an mit Vers 4, Hiob. Und ich werde das öfter jetzt in der Predigt sagen, Hiob, ihr könnt auch gerne euren Namen einsetzen, ja, und ich meinen, dass wir uns mal fragen, okay, was ist, wenn Gott so zu mir sprechen würde? Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne, gemeint sind die Engel, ja, miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Ja, wenn wir meinen, das Leben richtig zu beurteilen und auch Gottes Handeln richtig zu beurteilen, dann fängt Gott mit der Frage an. Okay, Moment, wie hat das Leben begonnen? Wer hat das überhaupt eingerichtet? Und wir sehen, ja, was war denn vor der Zeit, vor der Materie, vor dem Raum? Was war denn davor? Da kommt ja sonst keine Theorie hin. Ja? Aber die Bibel verrät es uns in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Im Anfang? Zeit? Ja, das heißt, vor der Zeit war Gott. Wir erleben hier etwas in Zeit. Davor war Gott. Er hat doch erst die Zeit gemacht. Im Anfang schuf Gott den Himmel, den Raum und die Erde. Und wir wissen von Albert Einstein, dass Raum und Zeit zusammenhängen. Anderswo laufen Zeiten anders ab. Ja, so hat Gott das eingerichtet, dass hier auf der Erde die Zeit genau so vergeht. Mit einem, ja, wer hat die Messschnur ausgespannt? Mit einem Umfang auf der Erde von ungefähr 40.000 Kilometern, in Schalenaufbau, wo es ganz beeindruckend ist, wie die Erde aufgebaut ist. Und die Frage hier, wo warst du dabei? Wo war ich dabei? Wir waren nicht da. Und wie kommt man überhaupt darauf, dass die Erde in Schalenbauweise aufgebaut ist? Man kann ja schlecht, oder man hat es versucht, mal reinzubohren, aber so tief kommt man nicht. Man misst verschiedene Erschütterungen, zum Beispiel durch Erdbeben, und an denen, wie die Strahlen, wie die Wellen reflektieren oder durchgeleitet werden, schließt man auf das Innere der Erde. So kommt man auf einen faszinierenden Aufbau eines inneren Erdkerns, wo man sagt, wow, die Temperaturen, die sind so groß wie auf der Oberfläche der Sonne, auf einen äußeren Erdkern, der ist flüssig, auf einen unteren Mantel, auf einen oberen Mantel und ganz oben auf eine Kruste. Ja, wie beim Pfirsich, oben die Schale, da sind wir drauf. Und stell dir vor, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe mal versucht, ein Vergleichsbild zu machen, stell dir vor, du wohnst in einem sehr hohen Hochhaus, du wohnst in der 600. Etage und die ersten 100 Etagen, da ist es so heiß wie auf der Sonne. Dann kommen 200 Etagen, die sind flüssig. Dann kommen nochmal ein paar hundert Etagen, die sind teilweise fest, teilweise flüssig, so zähfließend teilweise. Und das Material, das ändert auch schon mal die Etagen. Und du wohnst ganz oben auf der 600. Etage. Und ja, hier steht dein Bett, schlaf gut, alles stabil. Ja, ist nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich, wie Gott das perfekt geschaffen hat. Und wie komplex und groß er das geschaffen hat. Er ist der Schöpfer und der Erhalter und so souverän. Man hat mal versucht, in der Sowjetunion auf einer russischen Halbinsel eine Kohlebohrung zu machen, ganz tief zu bohren. Man ist ungefähr 12 Kilometer tief gekommen, das ist schon sehr tief. Dann ist die Technik an die Grenzen gestoßen, dann wird es immer wärmer. Und das ist nur ganz oben ein bisschen angekratzt. Ja? Das ist nicht 6.000 Kilometer tief, sondern 12. Wir sind immer noch oben bei der Kruste des Pfirsichs. So klein ist der Mensch und so groß ist Gott. Und das ist das Erste, was Gott dem Hiob bewusst machen wollte, in seinem Leid. Wir schauen uns ein zweites Beispiel an. Wir springen zu Vers 16. In Kapitel 38, da steht, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Sind dir die Toren des Todes aufgedeckt worden? Und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Die Quellen des Meeres, das ist ja Schon phänomenal. Das hat man damals noch gar nicht optisch sehen können. Ja, erst im 20. Jahrhundert hat man das gesehen. Ah, wow, das Wasser im Meer ist ja gar nicht das tiefste Wasser, sondern es gibt ja nochmal darunter Wasser, was ins Meer reinläuft. So zum Beispiel am mittelatlantischen Gebirgsrücken. Das ist ja der Wasserbereich zwischen Europa und USA. Hat man hydrothermale Quellen entdeckt, in zum Beispiel Candelabra in 3300 Meter Tiefe. Da hat man gesehen, ah wow, da tritt ganz heißes Wasser aus und ja, sondert dann noch andere Materie ab. Deswegen sieht das so aus hier auf dem Bild, als würde es rauchen. Aber da kommt Wasser nochmal raus und der Text spricht von den Toren des Todes. Und ja, wo ist viel Wasser im Spiel gewesen und wo ist viel Tod im Spiel gewesen in der Geschichte? Das war ja bei der Sintflut, ja? Wo Wassermassen die Erde überflutet haben, wo, wie es auch nachvollziehbar ist, auf den Alpen oder auf allen Kontinenten, auf hohen Bergen sieht man Korallen, man sieht Fossilien, wo man denkt, wie kommen die denn dahin? Eigentlich sind die ja nur unter Wasser. Wieso sind die denn über Wasser und auf den Bergen? Und ja, die Bibel verrät es uns. Es gab die Sintflut. Und hier ist ein Bild mal aus Japan von 2011, wo ein Tsunami ja über 500 Quadratkilometer überschwemmt hat. Eine große Katastrophe. Aber Gott hat versprochen, nicht mehr die ganze Erde zu überfluten. Ja, lokal kann das vorkommen, aber nicht mehr im globalen Maßstab. Und wir haben so viel Wasser auf der Erde, hier auf dem Bild sieht man den Pazifik zwischen USA und Asien, wie viel, und hier klein die USA, und wie viel Wasser daneben ist. Und was man jetzt gefunden hat, ist ein Diamant aus Botswana, wo man festgestellt hat, in diesem Mineral sind Wassereinschlüsse gefunden worden. Und chemisch lokalisiert man dieses Material aus der Übergangsschicht zwischen dem oberen und unteren Erdmantel, also aus circa 600 Kilometern Tiefe, wo man sieht, wow, unter diesem enormen Druck ändert sich das Gefüge, sodass dieses Mineral Wasser einspeichern kann. Und diese Wassereinschlüsse hat man nachgewiesen, sodass die Wissenschaftler zu dem Ergebnis kommen, diese Schicht, die kann so viel Wasser speichern, vielleicht sechsmal so viel, vielleicht noch viel mehr als das Wasser der ganzen Ozeane. Und Gott sagt dem Hiob, sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Hast du die Tore der Finsternis gesehen? Machst du auf oder zu? Ein Tor kann man ja auf oder zu machen. Gott hat es mal aufgemacht. In der Flut wird beschrieben, die großen Quellen der Tiefe. Und wir sehen, wie groß, wie majestätisch Gott ist. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass sie nochmal so wahnsinnig aufgemacht werden. Deswegen hat Gott den Regenbogen gegeben. Ja, wenn wir Leute heute sehen, die mit einer Regenbogenflagge zum Beispiel unterwegs sind, ja, dann können wir sie daran erinnern. Hey, kennst du eigentlich die Geschichte hinter dem Regenbogen? Da geht es nicht um die Definition von neuen Geschlechtern, sondern die Bewahrung unseres Lebens. Und dass wir uns daran erinnern, wer die Macht über die Tiefe hat und wer unser Leben so fürsorglich erhält. Es ist nicht selbstverständlich. Wir gehen weiter in den Vers 31, in Hiob 38. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Und hier sieht man mal so rechts das Siebengestirn, links das Bild des Orion am Himmel. Und ja, manche Sternformationen, die werden über Gravitation zusammengehalten. Manche Sternformationen, die fliegen auseinander. Und Hiob, machst du das alles? Bestimmst du, welche Sterne zusammenbleiben, welche auseinanderfliegen? Und statt Hiob setze ich immer meinen Namen ein. Ja, ihr könnt auch euren Namen einsetzen. Und ganz wunderbar ist die astronomische Uhr, die Gott festgelegt hat, um die Zeit hier zu bestimmen. Möchte ich euch mal fragen, wie vergeht ein Tag? Angenommen, ihr hättet keine Uhr. Woher wisst ihr, dass ein Tag rum ist? Die Sonne? Genau, Sonne geht auf und unter. Ja? Genau. Die Erde dreht sich einmal um sich selber. Das heißt, die Hälfte der Zeit sieht sie die Sonne, wenn du drauf stehst, die Hälfte nicht ungefähr. Ne? Ein Tag. Was ist ein Jahr? Wie vergeht ein Jahr? Genau, die Erde kreist einmal um die Sonne. Genau. Und weil die Erde nicht genau gerade steht, sondern ein bisschen schräg steht, sind eine mal ein bisschen näher an der Sonne und die anderen ein bisschen weiter weg. Die haben dann Winter, die anderen haben Sommer und umgekehrt. Und einmal im Jahr kreist die Erde um die Sonne. So, und der Monat? Da kreist der Mond einmal um die Erde. Ja? Der dreht sich auch noch selber um sich selbst, deswegen sehen wir immer das gleiche Gesicht vom Mond oder die Seite vom Mond. Aber da kreist der Mond einmal um die Erde. Das ist der Monat. Und wie hat Gott das eingerichtet, dass Menschen weltweit ohne Handy, ohne Internet, ohne zu gucken, auf welches Datum und welchen Monat wir gerade haben, dass die Leute wissen konnten, welchen Monat wir haben? Weil das sieht man ja nicht immer so am Wetter. Manche sagen, boah, irgendwie draußen ist so schön sonnig, wir haben März. Der andere sagt, nee, wir haben, wenn ich auf meine Uhr gucke, wir haben Februar. Ja, wieso deine Uhr? Wer stellt denn deine Uhr? Ne? Und woher weiß man das? Und da hat Gott Sterne gegeben, an denen man das erkennen kann. Und zwar kreist die Erde ja um die Sonne und man sieht leicht neben der Sonne, einzelne Sterne und in die hat man mit viel Fantasie Bilder reininterpretiert. Ja? Das zum Beispiel jetzt hier links sieht man einen Krebs. Das ist jetzt kein Krebs, ja? Aber man denkt sich dazu einen Krebs. Ich hätte da wahrscheinlich eher eine Eieruhr gesehen oder eine Sanduhr oder so. Ja? Vielleicht gibt es Männer unter uns, die sehen eher, weiß ich nicht, die große Bohrmaschine anstatt den großen Wagen oder so. Ja? Ist ja, es geht auch gar nicht darum, ist das jetzt ein Krebs oder eine Eieruhr, sondern es gibt bestimmte Sterne, die tauchen halt dann neben der Sonne auf. Dann sieht man die noch gut, wenn die Sonne noch nicht so mittags so dominiert, sondern morgens oder abends. Und ja, die Sternbilder, die helfen uns hier. Man sieht jeden Monat ein anderes Sternbild. Ja? Und die helfen uns zu wissen, welcher Monat es ist. Und wenn man schon wieder das gleiche Sternbild sieht, ein Jahr ist vergangen. Die Sterne, die haben teilweise im Raum gar nichts miteinander zu tun. Die sind teilweise so weit voneinander entfernt, die sehen nur aus der Perspektive der Erde zusammen aus. Man könnte auch die Sterne anders miteinander verbinden. Und es gibt auch noch viel mehr Sternbilder. Ja, das ist ja nur auf der Scheibe, sage ich mal, auf der Ebene, wo die Erde um die Sonne kreist. Die ändert sich auch, die Sternbilder ändern sich. Es gibt noch viel mehr, es gibt über 100. Man hat mal sich auf 88 geeinigt, aber man kann es ja beliebig machen. Also die beeinflussen hier auf der Erde gar nichts, ja, keinen Charakter. Du bist nicht ein Zwilling oder eine Eieruhr oder eine große Bohrmaschine, sondern die hat Gott gegeben, damit wir hier die Zeiten und die Zeitpunkte uns zurechtfinden. Wenn einer sagt, ich komme in 3 Monaten und der hat das vor 1000 Jahren gesagt, dann konnte man wissen, okay, jetzt das Sternbild, okay, in einem Monat kommt er vorbei. Ja? Kann sich jeder zurechtfinden, auch bei der Schifffahrt, wo ist Norden. Hiob, bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde, wie die Zeit abzulaufen hat? Ja? Versuch mal ein Jahr mit 13 Monaten zu machen. So, wie viele Tage hat jetzt eine Woche? Ist die Woche auch irgendwo? Und die Bibel erklärt es uns, wie Gott die Erde geschaffen hat, in 7 Tagen. 6 Tage hat er gearbeitet, 1 Tag hat er geruht. Ja. In der Sowjetunion hatte Stalin mal versucht, den christlichen Sonntag als Ruhetag zu eliminieren. Er hat sich gegen Gottes Ordnung aufgelehnt, wollte eine 5-Tage-Woche machen, wo man dann einen Ruhetag hat. Viele hatten dann gar keinen, haben dann durchgearbeitet und es hat nicht funktioniert. Ja, von 1918 bis 1929, dann wurde es wieder rückgängig gemacht, hat nicht funktioniert. Und ja, wie gehen wir mit Gott um? Versuchen wir uns in dem Rahmen, der uns überhaupt möglich ist, uns gegen Gott zu stellen? Nein, wir wollen es selber machen, wir wollen es anders machen. Oder akzeptieren wir Gott, du hast das Leben geschaffen, du weißt, wie es ist, ich möchte in deinen guten Ordnungen leben. Und was der Hiob noch gar nicht so genau sehen konnte, was jetzt moderne Ferngläser oder das Hubble-Teleskop, was ins Weltraum geschossen wurde, die können noch viel tiefer ins Universum, ins Weltall gucken und dann sehen, oh wow, es gibt ja nicht nur irgendwie die Erde und den Mond und dann Sterne, es gibt eine gewisse Ordnung ja auch. Es gibt Galaxien, es gibt das Planetensystem, Sonne mit den Planeten, es gibt eine Galaxie aus 100 bis 400 Milliarden Sternen und dann kommt ganz lange nichts, dann kommt die nächste Galaxie, ganz lange nichts, die nächste Galaxie. Wenn man noch weiter rauszoomt, sieht man Galaxienhaufen mit tausenden Galaxien und wenn man noch weiter rauszoomt, sieht man Supergalaxienhaufen in einer Schwamm- und Wabenstruktur. Ja, man sieht eine Ordnung. Es hat nicht zufällig geknallt und alles kommt aus einem Knall und chaotisch und irgendwie, sondern man sieht eine Perfektion, man sieht die Zeitbestimmung, das Timing, man sieht die Verhältnisse, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. In 12 Kilometern Tiefe könnten wir nicht leben, in 12 Kilometer weiter Höhe auch nicht. Genau hier ist alles perfekt und hier sind nur einige Bilder mal, ich gehe nicht so lang drauf ein, aber es ist beeindruckend. Hier sieht man zum Beispiel ein Lichtbogen, wo das Licht einer ganzen Galaxie aus Milliarden von Sternen abgeleitet wird, wegen der großen Gravitation von einer anderen Galaxie. Oder in anderen Bereichen, wo Sterne sich neu formieren, wo das Licht von einem zum anderen Ende 7 Jahre braucht, um da anzukommen. Und das Licht hat schon eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern die Stunde. Also es ist Wahnsinn, wie groß Gott ist, was er gemacht hat. Und das alles an einem Tag, am 4. Schöpfungstag. Jetzt würden wir denken, Moment, wie lange sind denn dann die ersten 3 Tage vergangen, wenn eigentlich mit Erde um sich selber und Sonne, Mond und wenn das erst am 4. Tag geschaffen wurde. Und wir sehen auch, Gott hatte seine Zeitvorstellung und dementsprechend hat er dann die Sonne und die Erde kreisen lassen, dass es seiner Vorstellung von Tag entspricht. Das hat Gott nicht im Nachhinein reininterpretiert, sondern vorgegeben, okay, am 4. Tag, damit es funktioniert, muss der Mond so und so schnell kreisen, damit es immer noch derselbe Tag ist. Das hat Gott eingerichtet. Und dann auch an den Hiob gefragt und auch an dich und mich gefragt, sollte für Gott eine Sache zu groß sein? Sollte Gott abhängig sein von Raum und von Zeit? Ist dein Problem, was du hast, zu schwierig für Gott, zu kompliziert? Ja, das waren jetzt 3 von vielen Beispielen der unbelebten Materie. Jetzt schauen wir rein in die Tierwelt und springen ins Kapitel 39, Vers 1. Denn Gott ist nicht nur irgendwo groß im Universum, passieren Riesendinge und er ist allmächtig und groß und irgendwo weit weg, sondern wir sehen, wie persönlich Gott ist und wie er uns auch über die Tierwelt Lektionen beibringen möchte. Ich lese in Abvers 1, kennst du die Wurfzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen und kennst du die Zeit ihres Werfens? Sie kauern sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, sie ziehen hinaus und kehren nicht mehr zu ihnen zurück. Hier sieht man zum Beispiel den Steinbock in der Negev-Wüste oben links, wie diese Tiere aussehen, von denen Gott gesprochen hat. Und dort ist es so, dass ein männliches Tier kommt zu einer Weibchenherde, er kämpft sich gegen andere Männchen das Paarungsrecht, er macht das Weibchen schwanger, fünf Monate später bringt das Weibchen dann typischerweise im März, kann aber auch ein bisschen später sein, Jungtiere zur Welt, 1 bis 2, vielleicht auch schon mal 3. Und das ist sehr versteckt, ja, sie kauern sich. Das muss man erstmal erforschen, erstmal genau beobachten, im Moment, wo, das ist ja nicht so ganz öffentlich, sondern wo machen die das? Wie ist das? Und der Nachwuchs ist dann 2 oder auch 3 Jahre bei dem Muttertier. Und Gott fragt: Hiob, kennst du die Natur? Bist du aufmerksam und lernst von der Schöpfung über den Schöpfer? Und wir sehen, Gott hat nicht nur einmal die Zeit starten lassen, so einen Startschuss gegeben und dann kreist das alles und vergeht irgendwie, sondern er hat auch Zeiträume festgelegt, wo Geburten stattfinden, wo Trennung stattfindet, wo Wachstum stattfindet. Und Gott weiß nicht nur, wo Tiere sich verstecken und Schmerzen haben, er weiß auch, wo Menschen sich verstecken und Schmerzen haben. Ja? Hier heißt es, sie kauern sich, aber Gott weiß genau, wer hält sich wo verdeckt. Gott sieht sie alle, Gott sieht auch dich. Gott weiß, wie das ist, wenn Jungen stark werden und in Freiheit aufwachsen. Und Gott kennt auch den Zeitpunkt der Trennung, wenn das Muttertier die Kinder nie wieder sieht. Und Gott spricht hier direkt in Hiobs Leben hinein, denn Hiob hatte ja gerade alle Kinder verloren, seine eigenen Kinder. Und dann antwortet Gott mit den Steinböcken und Hirschkühen, dass die Kinder hinausgehen und nicht mehr zurückkehren. Er hat direkt betroffen. Und wir sehen, Gott ist einfühlsam. Gott schafft so etwas schon in der Natur. Wie viel mehr weiß er bei Menschen, die noch viel wertvoller sind als Tiere, wie das ist? Gott hat bei den Tieren alles so eingerichtet und Gott weiß auch, was du durchmachst und auch, was dir bevorsteht. Ob ein Aufblühen im Freien bevorsteht, ob Verstecken, Schmerzen oder Abschied bevorsteht. Vielleicht machst du es auch gerade durch. Und wir sehen, Gott ist sensibel. Ja, wir haben einen sensiblen, einfühlsamen Gott. Und in der Tierwelt, da kehren die Jungen nicht mehr zu ihren Eltern zurück. Sie sehen sie nicht mehr wieder. Irgendwann sterben sie, vergehen, zerfallen letztlich zu Staub. Und dann ist vorbei. Aber bei Menschen gibt es eine Hoffnung über den Tod hinaus. So wie der Hiob einmal sagt in Hiob 19, Vers 25, da sagte Hiob: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Ja, wenn wir die Tiere sehen, wenn wir Schmerzen bei der Geburt sehen, wenn wir Wehen sehen, dann werden wir daran erinnert: Ah, Moment, okay, ja, warum ist das überhaupt? Wir haben gesündigt. Warum, wenn Leute sterben oder weggehen oder sowas, warum sehen wir teilweise Leute, warum ist das überhaupt? Wir haben gesündigt, aber Jesus Christus ist selber hier auf die Erde gekommen. Ja? Er hat selber hier anfangs zu seiner leiblichen Mutter Maria, aber auch vor allem zu seinem himmlischen Vater, ne, ist hier aufgewachsen und dann gab es auch eine Zeit der Trennung. Dort am Kreuz, ja, als er für unsere Sünden gestorben ist. Aber er ist eben zurückgekehrt. Ja? Nicht wie Tiere, die nicht mehr zurückkommen. Er ist zurückgekehrt und will auch uns diese Hoffnung geben, die der Hiob hier beschreibt, wo er sagt: Ich weiß, mein Erlöser lebt und als Letzte wird er über dem Staub stehen, über der Vergänglichkeit. Und die Frage ist, ja, Hiob sagt, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Und die Frage ist, wie ist das bei dir und mir? Ist Gott noch ein Fremder für dich? Oder hast du schon diese Beziehung aufgebaut? Bist du schon zu ihm, hast du dich ihm schon anvertraut? Und Gott möchte das, ja, er möchte dir nahe sein. Wir schauen ein weiteres Tier an und springen zu Vers 19, wo Gott den Hiob fragt: Hiob, gibst du dem Ross die Kraft? Bekleidest du seinen Hals mit einer Mähne? Bringst du es zum Springen wie die Heuschrecke? Schrecklich ist sein hoheitsvolles Schnauben. Es scharrt in der Ebene und freut sich an seiner Kraft. Es zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um. Ja, hier sieht man einen Araber auf einem Araber. Genau, das ist diese diese Rasse, aber es können ja auch andere Pferde damit gemeint sein. Hier steht Ross. Ich habe mal nachgeschaut, 1975 hat der André Ferreira, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, auf dem Pferd Something aus Johannesburg ist 8,40 Meter gesprungen, mit Reiter. Also das Pferd mit Reiter ist 8,40 Meter gesprungen. Da ist große Kraft in den Beinen. Und Hiob, wie viel mehr Kraft hat der, der dem Ross erst die Kraft gegeben hat? Ich stand einmal neben einem Polizeipferd, das hat einen Schritt nach rechts gemacht, warum weiß ich nicht genau, und es war wie eine Wand, es hat mich einfach mitgeschoben, ja? Das war, da konnte ich auch gar nichts machen, oder ey, Moment mal, oder so, wenn einen irgendwie ein Mensch anrempelt, oder wie man reagiert. Ich war einfach einen Meter weiter rechts. Das war einfach diese Kraft. Und wie viel mehr Kraft hat Gott? Und jetzt, das ist eigentlich jetzt unnatürlich, oder? Was sind Pferde eigentlich für Pferde, für Tiere? Pferde, wenn in der Natur eine Gefahr sehen, was machen Pferde? Sie fliehen, ne? Sie flüchten. Eigentlich sind das Fluchttiere. Ja, sie haben die Augen zur Seite, sie haben guten Rundumblick, sie haben große Ohren, sie hören gut, sie haben schnelle Beine. Und auf dieser Flucht haben sie noch die Hacke, ja, oder das Austreten, wo sie dann den Verfolger noch eine mitgeben können und sagen, nein, heute bin ich nicht auf deinem Menü. Und eigentlich sind das Fluchttiere. Und es wird aber hier ja ganz anders beschrieben. Und wie gelingt das? Durch Zähmung. Ja? Durch Zähmung und Umerziehung macht das Pferd Dinge, was es eigentlich nie tun würde. Es läuft nicht mehr weg, wenn Gefahr droht, ja, sondern unter Anleitung des Menschen zieht es den Waffen entgegen. Und so hat es in der Geschichte ja auch viele, viele Kriege gegeben, wo Pferde eingesetzt wurden, wo die ineinander gerast sind. Und wie hat sich das Pferd dabei gefühlt? Ja? War das Pferd total ängstlich, will immer weg? Und nein, wir sehen hier, es lacht über die Furcht. Das Pferd, ja? Da ist keine Angst mehr. Und wie kommt das Pferd zu dieser Wesensänderung? Es muss den eigenen Willen abgeben. Das macht es bei Menschen ja nicht immer freiwillig, ne, sondern der Mensch, der bringt dem Pferd dann bei, nein, du musst auf mich hören, du kannst nicht mehr machen, was du willst, nur. Es muss den eigenen Willen abgeben, sich dem Reiter unterordnen und dann über dieses Training, vielleicht noch nicht direkt am Anfang, aber über die Zeit, wird das Wesen des Pferdes verändert, sogar auch von innen, ja? Das hat dann nicht mehr nur eine Maske auf oder sowas, ne, sondern hat dann auch bei so Szenen keine Furcht mehr. Und das ist es, was Gott mit uns vorhat. Vielleicht neigen wir von unserem natürlichen her zu Dingen, die Gott nicht gefallen, in unserem Verhalten mit anderen oder wie wir im Leid oder in anderen Situationen reagieren. Der Hiob, der hat dazu geneigt, Gott zu tadeln und anzuklagen für die Situation, in der er war, dass sein Leben schon ein Fehler war, dass Gott irgendwie nicht gerecht ist, weil der Hiob doch so ein gutes sich im Recht gesehen hatte. Wie Gott später sagt, dass Hiob ihn getadelt hat und versucht hat, mit ihm zu rechten. Oder Hiob hat dazu geneigt, im Leid die Sinnlosigkeit seines Lebens zu sehen, lieber gar nicht geboren worden zu sein. Aber Gott ist anders. Gott liebt den Hiob. Gott hatte Großes mit Hiob vor. Und Gott kann das Wesen von innen verändern, wenn wir unseren Willen Gott unterordnen und sagen, okay, Herr, veränder mich. Ich muss nicht so reagieren, wie ich natürlicherweise reagieren würde, sondern du kannst mich ausrüsten, du kannst mich umerziehen in dein Bild hinein. Und vielleicht sind das auch andere Dinge. Vielleicht ist es in Situationen, wo du auf andere Menschen triffst, dass du vielleicht Menschenfurcht hast, das Evangelium weiterzusagen. Und Paulus adressiert das Thema, wo man denkt, ja, der Paulus, der, wenn man so wäre wie der, das war halt der Paulus, der ist gegangen und hat so allen Menschen von Jesus erzählt, der große Apostel. Er beschreibt in Epheser 6, Vers 18, lese ich das mal, mit allem Gebet und Flehen betet, also zu jeder Zeit im Geist, bittet er die anderen Christen, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Das war dem Paulus wichtig. Nicht, dass möglichst schnell jetzt die Ketten weggehen, er war zu Unrecht im Gefängnis, sondern dass er von innen verändert wird und frei von Jesus erzählen kann. Das bittet der andere, hey, bitte betet für mich, dass ich da innerlich verändert werde. Und das kannst du oder ich auch. Ja? Wir können uns gegenseitig bitten, hey, irgendwie in meiner Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei Kollegen oder in der Schule, irgendwie traue ich mich nicht. Ich bin mehr auch ein Fluchttier, wenn es auf den Glauben kommt, als dass ich mich auch dem Spott vielleicht stelle oder was da vielleicht sonst noch von verbalen Schwertern vielleicht rasseln kann, ja, oder mal ausgelacht werden oder so. Da fliehe ich vielleicht. Aber Gott kann auch da Freimütigkeit schenken und Kraft schenken und uns verändern. Und auch Hiobs Umgang mit seinem Leid. Er empfindet das so, wie in Kapitel 3 beschrieben. Aber auch da kann Gott Hiobs Herz verändern. Wir springen zu unserem letzten Beispiel in Hiob 39, Vers 26. Schwingt sich Kraft deiner Einsicht der Falke empor, breitet seine Flügel aus für den Südwind, oder erhebt sich auf deinen Befehl der Geier so hoch und baut in der Höhe sein Nest? Den Fels bewohnt er und horstet dort auf der Felszacke und der Burg. Von dort aus erspäht er Nahrung, in die Ferne blicken seine Augen. Seine Jungen gieren nach Blut, und wo Erschlagene sind, da ist er. Hier auf dem Bild sieht man rechts den Falken, links drei Bilder von einem oder von mehreren Geiern. Und Gott fängt mit dem Falken an und hat dem Tier die Einsicht gegeben, sich emporzuschwingen. Ja? Und wie viel mehr kann Gott auch dich erhöhen zu seiner Zeit? Und ja, was ist das für eine Ausrüstung? Das wäre ja schlecht, wenn der Falke nicht hochfliegen würde, ja? Wenn er immer nur auf der Erde rumlaufen würde und hat diese Flügel. Und was ist der Vorteil, wenn der Falke fliegt, als wenn er hier auf der Erde bleibt? Er sieht viel mehr, ja? Er hat eine Perspektive von oben. Er sieht, was hinter ihm passiert, was vor ihm liegt, was rechts und links ist. Er hat einen viel größeren Überblick. Er hat eine himmlische Perspektive. Und Gott hat die Tiere so ausgestattet, die Perspektive zu wechseln. Der Falke, der muss wollen. Es bringt nichts, wenn er eingeklappt unten sitzen bleibt. Der muss sich schon auch hochschwingen, aber dafür hat er die Einsicht bekommen und kann dann die Dinge von oben sehen, mit viel mehr Weitblick. Und so können wir auch, ja, durch Gottes Wort, durch die Bibel, die Perspektive wechseln, dass wir nicht nur hier unser Leben, genau was wir gerade sehen, sondern dass wir sehen, wow, okay, wer ist eigentlich Gott? Wie hat er das alles gemacht? Warum gab es die Propheten? Wie war das mit der Flut? Wie war das dann mit dem Volk Israel? Wie ist die Gemeinde entstanden? Was hat Jesus Christus genau gesagt und gemacht? Was passiert in der Zukunft? Was hat Gott über die Zukunft gesagt? Ja, wenn wir die Perspektive wechseln, können wir die Dinge auch viel mehr sehen und viel besser auch einschätzen, unsere lokale Situation. Und wenn ein Falke nicht mehr fliegt, dann stimmt was nicht. Ja? Dann stimmt mit dem Tier was nicht. Und wenn wir die Ausrüstung Gottes Wort nicht suchen, dann stimmt irgendwas nicht. Und Gott lädt uns ein und sagt, hey, hier, ich gebe dir doch alles. Der Geier, der baut in der Höhe sein Nest, der wohnt da ganz oben. Und wie viel höher wohnt Gott als Tiere, die schon ganz weit oben wohnen? Gott wird auch beschrieben, sagt Jesus, dass er uns ein Nest baut, nicht ein Nest, sondern Wohnungen im Himmel, ja, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Und der Geier, der hat so gute Augen, der hat viel mehr Rezeptoren auf seiner Netzhaut. Ich bin jetzt kein Biologe, aber er kann viel schärfer sehen auf große Entfernungen, als wir Menschen das tun. Und ja, wie viel besser kann Gott aus der Höhe sehen, was mit uns ist, was hier auf der Erde passiert, der erst dem Gaia so gute Augen gegeben hat. Und Gott sieht, wo Jungen nach Blut gieren, wo Leute, die schon am Boden sind, ausgeschlachtet werden. Vielleicht fühlst du dich so. Aber Gott sieht auch, wo Erschlagene sind. Er beschreibt dir hier den Geiern. Seine Jungen gieren nach Blut und wo Erschlagene sind, da ist er. Was war mit Hiob passiert? Seine Knechte wurden erschlagen, seine Kinder wurden verschüttet. Und ja, Gott zeigt dem Hiob, hey, Gott hat den Geier so eingerichtet, dass er primär bei den Erschlagenen ist, bei den Erschlagenen sich aufhält. Und wie viel mehr ist Gott bei den Niedergeschlagenen? Genau. Gott redet noch weiter zu Hiob. Sind spannende Sachen. Gott redet noch mehrere Beispiele zur Materie, zu Lebewesen. Später spricht Gott auch über Dinosaurier. Sind auch interessante Lektionen drin, die zeitgleich mit dem Hiob gelebt haben. Und ja, so führt Gott den Hiob über Physik- und Biologieunterricht eigentlich, ja, zur Umkehr. Und sagt, okay, Hiob. Und Hiob macht auch später Umkehr. Und so sollte der Unterricht sein, ja, hin zum Schöpfer, wenn wir seine Schöpfung uns anschauen. Dass wir seinen Ratschluss nicht verdunkeln mit Worten ohne Erkenntnis, sondern dass wir sehen, wie Gott sich ausdrückt und wie viel mehr das, wo wir jetzt sein ganzes Wort haben. Wir haben noch viel mehr als die, die nur die Schöpfung sehen, ja, wie viel mehr haben wir? Und ich möchte abschließen mit 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Ihr könnt den 2. Korintherbrief gerne mal lesen. Da schreibt der Paulus, der sehr viel Bedrängnis auch erlebt hat in seinem Leben, was er da alles beschreibt. Und er sagt, gepriesen sei der Gott in 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Deswegen ist da die erste Frage, hast du Gott schon persönlich kennengelernt? Und falls nicht, du hast jederzeit die Gelegenheit dazu. Ja, suchen wir sein Wort und lassen wir uns von ihm trösten. Und das Besondere an Gottes Trost, das ist nicht nur etwas, was wir konsumieren und dann haben wir es gehabt, sondern, wie er es hier beschreibt, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und ja, manchmal gibt es Menschen, die sagen nicht, dass sie Trost brauchen, aber sie brauchen Trost. Ich lese mal einen Satz vor, ein Zitat aus einem Buch, was mich sehr bewegt hat. Ich zitiere: Es ist kein menschlicher Tröster da. Unzählige Male saß ich im Gottesdienst mit blutendem Herzen und es kam so wenig Trost von der Kanzel. Es ging viel um christliche Moral und Ethik und darum, was man tun und lassen sollte. Sollte es nicht wenigstens im Gotteshaus Trost geben? Und ja, manche Leute sagen nicht: Hey, kannst du bitte mal eine Predigt über Trost machen? Oder übrigens zur Info, ich brauche Trost. Aber ja, sind wir sensibel und lassen uns trösten, aber geben den Trost auch weiter. Man muss nicht alles selber durchlebt haben, um Trost weiterzugeben. Ja, manchmal ist es auch wichtig, dass wir einfach mit Gott um Weisheit beten. Ja, wie es der Jakobusbrief sagt. Letztens im Stadteinsatz am Büchertisch, da kam einer zu mir, der sagte: Wie kann das sein? Er hat in katholischen Religionen Abitur gemacht, hat immer versucht, ein gutes Leben zu leben. Seine Frau ist gestorben, sein Sohn ist gestorben, er hatte einen schweren Unfall gehabt und jetzt steht er da. Ich habe das alles nicht erlebt, ja. Aber in so Situationen, da gibt es auch kein Schema, wir sind ja nicht Schema F, ne? Da gibt es kein Schema F, sondern da müssen wir Gott suchen, wir müssen uns ausrüsten lassen von seinem Wort und Gott um Weisheit beten, was wir dann antworten. Und da können wir gerne zum Beispiel den 2. Korintherbrief oder andere Stellen lesen und lernen, dass Gott allmächtig ist, dass Gott sensibel ist und einfühlsam ist, nicht nur der große, mächtige, der im Weltall irgendwas gemacht hat, sondern der auch hier Zeiten kennt, Zeiten bestimmt hat, der liebevoll ist, der trösten möchte, für den nichts zu groß ist und der uns auch einsetzen möchte als Werkzeuge, dass wir den Trost anderen Menschen auch weitergeben und Werkzeuge in Gottes Hand sind. Und das führt dem Paulus dazu, dass er nicht nur sagt, ja, okay, dann mache ich das, sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das sagt er aus ehrlichem Herzen, dass ihm, obwohl er in all seiner Bedrängnis ist, obwohl ihm danach ist, dann, obwohl er in ja, so schwere Zeiten durchlebt, ist ihm vom Herzen danach Gott und Jesus Christus zu preisen. Ja, und das ist eine Veränderung, die ist nicht natürlich, wie bei dem Ross, das wir eben gesehen haben, ja, sondern die bewirkt Gott, dass es nicht eine Show ist, geschauspielert, sondern echt ist von innen. Amen.